Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, hier zu stehen und hier zu sein. Ich möchte nach diesem Danklied zunächst Gott danken, dass ich hier stehe. Ich hätte Anfang des Jahres fast mein Leben verloren und es ist eigentlich ein Wunder, dass ich lebe. Und dafür möchte ich jetzt das erste Mal wieder vor einer Gemeinde stehen, Gott danken. Durch zwei ärztliche Fehldiagnosen vor Weihnachten und auch noch im Universitätsklinikum, im Urban Klinikum in Berlin. Da haben die Ärzte nicht erkannt, dass ich zwei Lungenembolien habe. Ich habe in beiden Lungen Embolien. Und die Radiologin, die das dann am 4. Januar auf dem Bildschirm sah, die weinte und sagte zu mir, eigentlich sind sie tot, das überlebt man nicht. Und es ist eine ganz geringe Chance, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ich bin nicht auf der Intensivstation gewesen, gar nichts. Ja, und ich bin Gott einfach zutiefst dankbar, dass ich doch weiterleben darf, dass ich noch leben darf. Und das wollte ich einfach erst einmal loswerden. Ich bin gebeten worden, mich vorzustellen. Ja, die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, ist schon ein paar Jahre her. Deswegen will ich dem gerne nachkommen. Mein Name ist immer noch Damaris Schneider und ich bin immer noch der rasende Ersatzdienst in der Hansa-Vereinigung. Die Hansa-Vereinigung ist über die 18 Jahre, die ich nun, musste ich auch selbst feststellen, das tue, dass ich jeden Sabbat in einer anderen Gemeinde bin, immer größer geworden. Ich bin noch viel eine Zeit lang in den östlichen Gemeinden unterwegs gewesen und ja, bin jetzt mal wieder bei dieser doch etwas anstrengenden Witterung in Hamburg. Oft werde ich gefragt nach meiner Familiengenealogie. Naja, ich meine, wenn man so den kleinen, dicken Bruder Köhler sich vorstellt, kommt man vielleicht nicht unbedingt darauf, dass das mein Vater ist. Neuerdings werde ich auch gesagt, ach, du bist die Schwester von der Sylvie, also die Schwester Sylvia Rinklake ist auch meine Schwester, nicht nur im Herrn. Ja, und dann werde ich auch oft gefragt, was ich beruflich eigentlich so mache, wenn ich nicht predige. Lange Zeit habe ich an der Universität Hamburg und an der Universität Magdeburg Studenten gequält in dem Fach ältere deutsche Literatur. Ich habe Germanistik, klassische Philologie, das ist Latein und Griechisch, und Theologie, evangelische Theologie studiert. Und das mündet dann alles im Mittelalter. Ich bin also Medievistin und dann kam die Bologna-Reform über die Universitäten und das hat mich dann zu neuen Ufern gebracht. Und jetzt bin ich seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren inzwischen als Lehrerin tätig und quäle Hamburger Schüler an verschiedensten Gymnasien erfolgreich mit Latein. Und mein Lateinleistungskurs schreibt am Montag sein Abitur, Kernfach erhöhtes Niveau. Und das ist so mein tägliches Tun und Treiben. Ich hoffe, ich habe eure Neugier jetzt befriedigt und würde dann gerne mit euch gemeinsam zu einem Text aus der Bibel kommen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gott segne sein Wort an uns. Wir wollen gemeinsam den ersten Korintherbrief und dort das 12. Kapitel aufschlagen. Und ich will einen ganz bekannten Abschnitt, der auch länger ist, aus dem ersten Korintherbrief im 12. Kapitel lesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, und dort lesen wir von Vers 12 an bis Vers 27. Korintherbrief, der erste, Kapitel 12, ab Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, Sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Man ist geneigt, recht schnell über diesen bekannten Abschnitt aus dem Korintherbrief hinwegzulesen. Nur schleunigst weiter. Hier ist alles bekannt und hier ist ja auch alles klar. Verständnisschwierigkeiten gibt es keine. Nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern die Stellen in der Bibel, die ich verstehe, machen mir Schwierigkeiten, schrieb der amerikanische Schriftsteller Mark Twain. Und von daher wollen wir uns an die Auslegungsarbeit machen und uns erneut mit der altbekannten Vorstellung von der Gemeinde als dem Leib beschäftigen. Aber noch grundlegender ist zu fragen, wozu überhaupt Gemeinde? Ja, was soll denn diese Frage? Uns ist die Gemeinde, ihr Dasein doch schon so selbstverständlich geworden, so zur Gewohnheit geworden, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Höchstens, wenn wir uns mal wieder geärgert haben. Vielleicht über die letzte Abstimmung im Gemeindeausschuss, über die Gemeindewahl oder über den einen oder anderen lieben Bruder oder Schwester in der Gemeinde. Aber immer häufiger begegnet mir gerade bei jüngeren Geschwistern die Frage, wozu Gemeinde überhaupt? Und diese Frage wird dann oft mit der Äußerung kommentiert, ich gehe nur noch zur Gemeinde, um dort Freunde zu treffen. Gemeinde nur als ein geselliges Ereignis mit Gottesdienstritual? Die Aussagen von Paulus scheinen einleuchtend und klar. Da ist der Leib ein Organismus, der nur durch das Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Organen funktioniert und sinnvoll leben kann. Und Geschwister, es ist ungemein wichtig, dass Paulus hier nicht von einzelnen Organen spricht. In unserer Denkgewohnheit lege uns das ja viel näher. Wie oft haben wir eher den christlichen Einzelkämpfer im Blick? Eine große Schar davon vielleicht, aber im Grunde genommen doch jeder für sich selbst an seiner besonderen Stelle, mit seiner individuellen Berufung, Begabung und Überzeugung, oftmals furchtlos und wagemutig, manchmal auch eher unsicher und wenig entschlossen. Und es ist unsere eigene Zeit, die da auch den gläubigen Blick zu bestimmen scheint. Denn die Tendenz des Rückzugs des Einzelnen auf sich selbst ist seit dem letzten Jahrhundert schon voll im Gange. Wir haben uns längst daran gewöhnt, die einzelne Persönlichkeit zu feiern und ihre Originalität zu honorieren. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass die persönliche Entwicklung, der persönliche Erfolg und die persönliche Selbstverwirklichung beruflich oder familiär, dass sie das Wichtigste seien. Einzelne Organe kann man beim Schlachter als Innereien kaufen, wenn der Organismus, zu dem sie gehörten, geschlachtet, ja ausgeschlachtet worden ist. Sie sind tot und zu nichts anderem mehr nütze, als verzehrt zu werden. Genauso geht es mit dem einzelnen, abgetrennten Gläubigen.
Paulus spricht hier vom Leib mit allen verschiedenen Organen und der Abhängigkeit der Organe voneinander, weil Paulus weiß, dass Privatchristentum zum Sterben verurteilt ist. Gemeinde ist wichtig. Sie dient dem geistlichen Überleben. Und genau das Gleiche ist es, wenn sich kleine Grüppchen von Gläubigen abtrennen, die lebendige Beziehung, den Kontakt zur Gemeinde abbrechen oder abreißen lassen und dann nur noch im eigenen Saft schmoren. Aber halt, es gibt einzelne Organe, nicht nur beim Schlachter, sondern auch in der wissenschaftlichen Forschung. Dort werden solche einzelnen Organe mit Nährflüssigkeit versorgt und an technische Apparate angeschlossen. Und siehe da, schon zuckt so ein einzelnes Herz vor sich hin. Aber lebt es deshalb? Es lebt nur, solange und weil es für die Forschung interessant ist. Und sonst ist es eigentlich nichts mehr nütze. Ja, es gibt eine geistliche Selbstbefriedigung, die nur für sich behalten und verbrauchen will, was sie an geistlichem Leben geschenkt worden ist. Ja, es gibt eine geistliche Selbstverwirklichung, die den Anspruch auf ungebundenes Wachstum jedes Einzelnen erhebt und die die Gemeinde schließlich zum bloßen Reservoir der eigenen Bedürfnisbefriedigung herabwürdigt. Aber Paulus spricht hier nicht von einzelnen Organen, sondern von einem Leib, in dem alle Organe fest miteinander verbunden sind. Aber Moment mal, dass alle Organe fest miteinander verbunden sind, das garantiert noch nicht die Lebendigkeit des Organismus. Denn das gilt ja auch für eine Leiche. Lebendig ist der Organismus nur dann, wenn das Blut durch die Adern strömt, das Wechselspiel der Hormone die Tätigkeit der Organe anregt, wenn die Nerven Impulse hin und her leiten, wenn das Gehirn Eindrücke aufnimmt, verarbeitet und beantwortet. Und so muss auch der Lebensstrom des Geistes Jesu Christi die Gemeinde mit all ihren Gliedern und Organen durchströmen, wenn sie lebendig bleiben soll. Aber Paulus spricht ja hier nicht nur vom Lebensstrom Christi, sondern Paulus geht hier ja noch viel weiter. Der Leib, das ist Christus. Guckt euch ruhig Vers 12 und Vers 27 nochmal an. Gemeinde, das ist Christus als Gemeinde existierend. Gemeinde, das ist keine Gesinnungsgemeinschaft, kein Club von Bekehrten, kein Verein, keine Partei, sondern Christus als Gemeinde existierend. Christliche Gemeinde heißt Gemeinschaft durch Jesus und in Jesus Christus. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Was heißt das? Es heißt erstens, dass ein Christ den anderen braucht um Jesu Christi willen. Und es heißt zweitens, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Zum Ersten. Als Christen, als Gläubige, als Adventisten sind wir Menschen, die ihr Heil, ihre Rettung, ihre Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst suchen, sondern bei Jesus Christus allein. Wir wissen, Gottes Wort in Jesus Christus spricht uns schuldig, auch wenn wir nichts von eigener Schuld zu spüren meinen. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht uns frei und gerecht, auch wenn wir nichts von eigener Gerechtigkeit zu fühlen meinen. Wir leben nicht mehr aus uns selbst, aus unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern aus Gottes Rechtfertigung. Wir leben ganz aus Gottes Wort über uns. Und das Wort, das kommt von außen auf uns zu. Das Wort Jesus Christus, das uns Heil zuspricht, hat Gott in die Bibel und in den Mund von Menschen gelegt. In den Mund meines Bruders, meiner Schwester. Wir brauchen den anderen, damit er uns immer wieder dieses Wort Gottes sagt. Wir brauchen den anderen Bruder, die andere Schwester, wenn wir ungewiss und verzagt sind. Denn wir können uns das Wort nicht selbst sagen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte meiner Schwester, meines Bruders. Und damit ist ganz deutlich, wir brauchen die Schwester, den Bruder, allein um Jesu Christi willen, denn wir begegnen uns als Bringer der Heilsbotschaft. Zum Zweiten,
ein Christ, das heißt, wir kommen zum anderen nur durch Jesus Christus. Ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott und Mensch und auch zwischen Mensch und Mensch. Christus ist unser Mittler. Ohne Christus würden wir den Bruder nicht kennen und könnten wir auch nicht zu ihm kommen. Der Weg zu ihm ist dann durch unser eigenes Ich versperrt. Aber Jesus hat diesen Weg frei gemacht. Ich bin dem anderen ein Bruder, eine Schwester geworden durch das, was Jesus Christus für mich und an mir getan hat. Und der andere ist mir zum Bruder, zur Schwester geworden durch das, was Jesus für ihn und an ihm getan hat. Unsere Gemeinschaft besteht also allein in dem, was Christus an uns beiden getan hat. Und das ist nicht nur am Anfang so, sodass im Lauf der Zeit noch etwas anderes zu dieser Gemeinschaft hinzukäme. Nein, es bleibt in alle Zukunft und Ewigkeit so. Und Geschwister, wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der will nicht die von Christus gestiftete Gemeinschaft, sondern der sucht irgendwelche außerordentlichen Gemeinschaftserlebnisse. Der trägt in die Gemeinde ein Wunschbild, sein Wunschbild frommer Gemeinschaft hinein. Und an diesen Wunschbildern nehmen Gemeinden Schaden. Ja, sie sind schon darüber zerbrochen. Ja, und das kennen wir doch. Wenn unser Wunschbild sich nicht realisiert, dann kommt die große Enttäuschung über die anderen, über die örtliche Gemeinde oder die Gemeinschaftsleitung. Da hat der eine das Wunschbild einer mit modernen Liedern und Gebeten lebendig lobpreisenden Gemeinde. Und ein anderer, der möchte lieber die Lieder aus dem Gemeindeliederbuch singen und mehr Bibelstudium haben. Dem einen ist zu wenig Bewegung in der Gemeinde und dem anderen fehlt die richtige Kinderarbeit. Und der Nächste, der würde gern mehr gesellige Gemeinde haben. Wir müssen uns doch schließlich kennenlernen. Und der Übernächste, der hat eine Vision von der missionarischen Gemeinde. Und. Und wir halten unsere Beschwerden für fromm. Nicht, dass Kritik oder Vorstellungen über das Gemeindeleben nicht ihre Berechtigung hätten. Aber wer seinen Traum, wer sein Wunschbild oder seine Vision von Gemeinde mehr liebt als die christliche Gemeinde selbst, der wird zum Zerstörer der Gemeinde, ob er es noch so persönlich, noch so ehrlich, noch so ernsthaft in der Lehre, noch so besorgt meinte. Gott hasst Wunschbilder, denn sie machen uns stolz und anspruchsvoll. Wer sich ein Bild einer Gemeinde erträumt, der fordert von Gott, von den anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinde, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet danach die Mitgeschwister und schließlich Gott selbst. Er steht hart und wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen in der Gemeinde da. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen. Und was nicht nach seinem Willen geht, das nennt er dann Versagen. Und wo sein Wunschbild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. Und so wird er zum Verkläger seiner Brüder und Schwestern und zum Verkläger Gottes. Weil aber Gott den einzigen Grund für unsere Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott längst, bevor wir in die Gemeinde mit anderen Gläubigen eintraten, mit diesen den Leib schon in Christus zusammengeschlossen hat, darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in die Gemeinschaft der Gläubigen ein und in ihr auf. Die Gemeinde ist also kein Ideal, vielleicht gar noch unser Ideal, sondern sie ist göttliche Wirklichkeit. Christus ist der Leib. Und weil das so ist, können wir uns auch von einem anderen Missverständnis befreien. Gemeinde tritt nicht durch unser Machen und durch unsere Aktivität ins Leben. Und sie wird dadurch auch nicht am Leben erhalten. Wir denken aber, dass das so ist und dass alles von uns abhinge. Da ist der Gemeindeälteste, der Gemeindeleiter, der meint, das Ganze des Gemeindelebens alleine geistlich durchdringen zu müssen.
Gott will nicht unseren Herzinfarkt. Denn weil alle in der Gemeinde Glieder am Leibe sind und mit einem Geist getränkt, darum sind wir auch alle mit Gaben und Aufgaben befähigt. Nochmals, Gemeinde tritt nicht durch unser Machen und unsere Aktivität ins Leben und wird dadurch auch nicht am Leben gehalten. Gemeinde bewegt sich von Christus her auf ihn zu und wird so durch ihn selbst aufgebaut. Wie tröstlich und was für eine Verheißung. Die Gemeinde ist Christus heute existierend und er, Christus, erhält sie am Leben, weil sie der Ort seiner Fülle ist, der Ort seines Geistes. Das hat er uns hier zugesagt. Da kann alles Gejammer über die Unansehnlichkeit, die Kleinheit, die Unzufriedenheit, die Unfertigkeit und die Unvollkommenheit der Gemeinde verstummen. Wir brauchen uns nicht allein gelassen zu fühlen. Und wir brauchen auch nicht allein die Last der Sorge zu tragen, wenn im Leib die Glieder und Gelenke knacken und krachen. Jesus wird für seinen Leib sorgen. Aber dazu braucht er uns. Wir wollen nun noch einen weiteren Gedanken unseres Textabschnittes bedenken. In meiner Bibel sind bestimmte Worte fett gedruckt worden. So fallen sie besonders ins Auge. Es handelt sich um das kleine Wörtchen ein, eins, einer. Da heißt es, der Leib ist einer, trotz vieler Glieder. Wir sind auf einen Geist getauft und mit einem Geist getränkt, obwohl es Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Alte und Junge, Konservative und Liberale, Verheiratete und Unverheiratete gibt. Wir sind und sollen eins, einer sein. Es geht Paulus also um die Einheit des Leibes. Was ist denn mit der Einheit der Gemeinde gemeint? Paulus wehrt hier zum einen ein Missverständnis ab. Das Missverständnis, dass Einheit machbar sei. Dass es dafür nur zum Beispiel bestimmte Auflagen, Verordnungen und Gebote, zum Beispiel im Rahmen unseres christlichen Lebensstils geben muss und schwupps, schon ist die Einheit da. Stattdessen, die Einheit liegt viel tiefer, denn wir sind schon eins. Wir brauchen es nicht erst zu werden. In dem Moment, in dem wir Glied am Leibe Christi geworden sind, gehören wir zu diesem geeinten einen Leib. Wie heißt es im ersten und letzten Vers unseres Textabschnitts, in Vers 12 und Vers 27? Wir sind ein Leib. Ihr aber seid der Leib Christi. Und da steht nicht, ihr sollt der Leib Christi sein oder ihr werdet das erst in Zukunft werden, wenn ihr euch alle fleißig bemüht. Nein, ihr seid der Leib. Die Einheit kommt uns als Geschenk Christi zu. Aber trotzdem bleibt sie auch Anspruch. Nochmals, die Einheit hat Geschenkcharakter. Aber sie ist zugleich auch Anspruch, der Anspruch, eins zu bleiben. Aber dieses Einsbleiben, dieses Ein-Leib-Bleiben, das ergibt sich nicht durch unsere Bemühungen um eine einheitliche Lehre oder einheitlich ausgelebte Verhaltensmaßregeln, sondern die Einheit bleibt dadurch erhalten, dass ich das andere Glied in seiner Funktion am Leib annehme und ich gleichzeitig auch meine Funktion als Glied am Leibe akzeptiere. Ich muss mein Fuß sein, bejahen, genauso wie du dein Auge sein. Die Einheit, so sagt unser Text, geht verloren, wenn ich mich selbst, wenn ich meine Glaubensanschauung oder meine Aufgaben absolut setze, wenn ich versuche, den Leib nur zum Auge zu machen oder zum Ohr, dann nehme ich auch die anderen Glieder nicht in ihrer Funktion am Leib an. Wie sagt Paulus? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Annahme des anderen und Einheit in der Gemeinde funktioniert nur, wenn ich Gott am anderen handeln lasse. Wenn ich meinen noch so gut gemeinten Willen, mein Wunschbild loslasse, und Gott die Einsetzungsarbeit überlasse. Lassen wir doch los, und lassen wir Gott handeln. Und das zweite Missverständnis, dem Paulus hier in Bezug auf die Einheit wehrt, das ist das, dass Einheit Gleichheit bedeutet. Wenn der Leib der Ort ist, an dem sich die Fülle Christi niedergelassen hat, und wenn die Gemeinde der Raum ist, in dem die Kraft dieser Fülle Christi erfahrbar ist, dann entspricht dieser Fülle Christi eine Vielzahl von unterschiedlichen Gliedern, von unterschiedlichen Aufgaben, Gaben und Sein. Und trotzdem sind alle zusammengenommen in und durch den einen Christus. Begreifen wir, was das heißt? Dass nämlich die Vielfalt der Glieder, der Gläubigen, im Hinblick auch auf ihre vielleicht unterschiedlichen Vorstellungen von Glaubensgehorsam, von Gottes Liebe und christlichem Lebensstil, dass diese Vielfalt kein unvermeidbares Übel ist, das man nun einmal so hinnehmen muss, aus dem man halt das Beste machen muss, weil es sich eben nicht ändern lässt. Nein, diese Vielfalt ist unendlich wichtig. Ja, sie ist lebensnotwendig. Denn wenn diese Vielfalt macht die Gemeinde lebendig. Sie ist der Garant dafür, dass es spannend wird und dass Gott sich in diese so unterschiedliche Welt hinein verströmen kann und verschiedenste Menschen berühren kann. Diese Vielfalt, wenn sie bejaht und angenommen wird, bewahrt uns vor tödlichen Einseitigkeiten. Wenn eine Gemeinde diese Vielfalt zulässt, und eben nicht versucht, alle Mitglieder gleichzuschalten mit dem gleichen Gottesbild und dem gleichen Lebensstil, dann sind ihr belebende Gottesdienste garantiert. Und dann wird sie auch aus Menschen bestehen, die aus den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten mit unterschiedlichsten Erfahrungen kommen. Da wird der Arbeiter neben dem Akademiker sein, die alte Frau neben dem jungen Mann. Paulus zeigt uns, dass der Leib Christi, dass seine Gemeinde nur mit vielen verschiedenen Gliedern lebensfähig ist. Aber Paulus hat noch ein Argument für die Vielfalt. Gott will sie so. Gott hat schließlich die unterschiedlichsten Glieder in ihre unterschiedlichsten Funktionen eingesetzt. Vers 18. Und damit antwortet Paulus auf ein Problem, das die Korinther hatten. Da gab es doch Christen in Korinth, die ihre geistlichen Gaben zu Machtinstrumenten missbrauchten und meinten, bestimmte geistliche Gaben, wie zum Beispiel die Zungenrede, seien das Wichtigste. Die anderen, die andere Gaben haben, sind dann die Unwichtigen. Einige Korinther machten also mit ihrem Verhalten den Versuch, aus dem Leib ganz eine Zunge zu machen. Der Leib ist aber nicht nur Zunge oder Ohr oder Fuß, sagt Paulus. Setze kein Fragezeichen hinter den anderen und du, der du dich minderwertig fühlst, setze kein Fragezeichen hinter dich selbst. Alle Minderwertigkeitsgefühle hören auf und fallen wie welke Blätter, wenn wir erkennen und glauben, dass wir dieser vielfältige Leib sind und nur so, nur auf diese Weise Christus bilden. Liebe Schwester, lieber Bruder, sei, was du bist, und du wirst frei und gelöst und voller Vertrauen wagen, das zu sein, was du von Gott her schon längst bist und wie Gott dich gebrauchen will. Wir brauchen uns nicht hinter frommen Masken zu verstecken. Nein, mit Masken entstellen wir den Leib Christi. Sei doch derjenige, zu dem du berufen bist. Aber die Christen in Korinth und die Christen in Rom, die hatten da noch ein Problem. Wenn es um so wichtige Dinge wie Gehorsam gegenüber Gottes Geboten geht, dann darf es doch keine Kompromisse geben. Dann darf man doch nicht einfach anders sein. Wieso fühlen sich einige so frei, sich einfach nicht um die Reinhaltung ihres Lebens zu kümmern und nicht den von Gott gebotenen Empfehlungen für unseren Lebensstil zu folgen? Sie essen einfach Fleisch, obwohl wir Judenchristen bei den Juden keines mehr kaufen können. Und das Fleisch, was wir nun noch kaufen können, das ist höchstwahrscheinlich heidnischen Göttern vorher geopfert worden. Das geht doch nicht. Die Fleischesser, die nehmen ihren Glauben und Gott nicht ernst genug. Haben sie überhaupt den richtigen Glauben? Denn der beweist sich doch in der Tat. Und da sind die anderen, die Fleischesser, die den Bruder und die Schwester, die kein Fleisch mehr essen, die Askese üben, wegen ihrer Gesetzlichkeit belächeln. Ja, die provozierend mit ihrer Freiheit sich prahlerisch umtun. Wir haben kein schlechtes Gewissen. Was seid ihr Asketen nur für Traditionalisten? Und außerdem klammert ihr euch an äußere Gewohnheiten. Aber das Wesentliche, den Kern der christlichen Botschaft, nehmt ihr gar nicht ernst. Ihr seid gesetzlich, denn die Gnade macht uns doch frei. Was habt ihr nur für einen Glauben? Da haben wir ihn nun. Den gespaltenen Leib, von dem Paulus in Vers 25 spricht. Den Fleischessern ist der Glaube von den Asketen abgesprochen und den Asketen ist der Glaube von den Fleischessern abgesprochen. Und beide Seiten, die wollen nun chirurgische Eingriffe am Leib Christi vornehmen. Nachzulesen in Römer Kapitel 14 und im 1. Korintherbrief Kapitel 10. Und was sagt Paulus dazu? Leute, Gott hat den Leib zusammengefügt. Weg mit euren Messern, die den Leib Christi schneiden wollen. Begreifst du nicht? So wie du zum Leib Christi gehörst, gehören auch andere zu ihm, die anders sind. Sie lassen sich nicht auf einen Nenner bringen, schon gar nicht auf deinen. Du machst dir das doch nicht etwa an? Die anderen gehören doch zunächst nicht zu dir, sondern zu Christus. Ihm werden sie einst alles erklären. Also sei gelassen. Übernimm dich nicht. Der Gekreuzigte und Auferstandene, der braucht niemanden, der ihn, das heißt seinen Leib, seine Gemeinde bewacht. Aber er braucht alle, die mitleiden und sich mitfreuen können. Und bei dem Mitleiden, am Leid des Bruders, beim Mitfreuen, da ist mein Herz gefragt. Da ist nicht die Fülle meiner biblischen Erkenntnis gefragt, sondern schlicht unsere Liebe zum Bruder, zur Schwester, wie und ob wir ihn oder sie gelten lassen und in unser Leben hineinnehmen. Hinter dem Bedürfnis, sich über andere zu erheben, ha, meine Gaben sind wichtiger als deine, und hinter dem Bedürfnis, das Denken, das Leben und den Glaubensernst des anderen zu beurteilen, was, du isst Götzenfleisch, verbirgt sich die tiefsitzende Angst um die eigene Identität. Stelle ich den Glauben des anderen in Frage, brauche ich über meinen Glauben nicht nachzusinnen. Der ist ja richtig. Nur wer sich seiner selbst und seines Glaubens nicht gewiss ist, spricht dem Bruder, der Schwester den Wert, die Würde, das Existenzrecht in der Gemeinde und den Glauben ab. Geschwister, Gott nimmt uns an, er achtet uns, er kommt uns mit Liebe entgegen, er rechtfertigt uns und schenkt uns damit den Glauben an ihn und die Zugehörigkeit zu seinem Leib. Er schenkt uns einen Ort in seinem Leib, ohne dass wir dafür irgendetwas leisten oder tun mussten. Einfach nur so, aus purer Gnade. Und das nicht nur mir, sondern auch meinem Bruder und meiner Schwester. Und das hat alles nichts mit uns zu tun. Das sind nur olle Kamellen aus Korinth und aus Rom. Nein, wir behaupten nicht, dass es besonderer Werke bedarf, dass es eines besonderen Lebensstils bedarf, um vor Gott gut dazustehen. Aber welche Werke vom Heil ausschließen, das sagen wir dann doch laut und vernehmlich. Durch das harmlose Scheiden, Unterscheiden und Beurteilen werden wir der gegebenen Unterschiede im Leib gewahr und aus den Unterschieden im Glauben, Gottesbild, Lebensstil oder was auch immer, werden plötzlich unüberwindbare Grenzen, die uns voneinander trennen, die schließlich zum offenen Gegeneinander werden. Was hilft da nur? Römer Kapitel 14, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Du aber, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Du, was beurteilst du das Glaubensleben deiner Schwester, deines Bruders? Wieso verachtest du sie, deine Schwester, weil sie vegan lebt? Wieso ziehst du Grenzen zwischen dir selbst und den anderen? Geschwister, es hilft nur der Blick auf Jesus. Wenn Christus in seiner Gemeinde herrscht, brauchen wir nicht zu herrschen. Wenn Christus richtet, brauchen wir nicht zu richten. Gott entlastet uns von beiden, vom Herrschen und vom Richten. Aber wie sollen wir dann miteinander leben? Wenn wir nicht richten sollen, dann müssen wir ziemlich lange miteinander reden.
Meist ist die Notwendigkeit, sich abzugrenzen und vom anderen zu trennen, nur das Zeichen dafür, dass man vorher nicht lange und geduldig genug miteinander geredet hat. Den Monolog beherrschen wir, aber den Dialog noch sehr wenig. Wir meinen immer, auch im Zwiegespräch liege die Hauptaufgabe darin, sich durchzusetzen. Aber das ist ein Irrtum. Wenn unser eigener Versuch, uns durchzusetzen, nicht von dem Willen begleitet wird, dem anderen den Raum seiner Freiheit zu erhalten, werden wir schon dabei sein, das Maß zu verfertigen, nach dem er gerichtet wird. Deswegen richtet nicht, sondern redet miteinander und darum nehmt einander an, wie euch Christus angenommen hat, zu Gottes Lob. Nur wenn und weil Christus uns näher kommen kann, als wir es uns selbst sind, werden aus unterschiedlichen, durch Hader und Prahlerei entzweiten Gläubigen einmütige Glieder der christlichen Gemeinde. Christus, das sind wir nur zusammengenommen, mit ihm als sein Leib. Christen können wir nur miteinander sein oder wir sind es nicht. Nur miteinander in all unserer natürlichen und auch geistlichen Verschiedenheit. Amen.